Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Tina Hüttel. Herzlich willkommen. Obwohl wir uns unsere Zukunft gerne digital ausmalen und weitestgehend papierlos, sieht die Realität leider eher nach dem Gegenteil aus. 1970 wurden rund um den Globus etwa 130 Millionen Tonnen Papier im Jahr produziert. Heute sind wir schon deutlich über 400 Millionen Tonnen. Und Greenpeace schätzt, dass wir bald bei 550 Millionen Tonnen angelangt sind. Jährlich, wohlgemerkt. Denn in unserem modernen Leben spielen Pappe und Karton eine immer wichtigere Rolle. Coffee-to-go-Becher, Bringdienste für Essen und ein ausufernder Versandhandel, um nur einige Beispiele zu nennen. Der Rohstoff für Papier ist Zellulose. Und die wird nicht bei uns angebaut, sondern in klimatisch und wirtschaftlich günstigeren Gebieten, zum Beispiel in Südamerika. In Chile ist die Zelluloseproduktion inzwischen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Längst sind nicht alle darüber glücklich.
Vamos a condenar a nuestra provincia a vivir con una planta que va a fabricar 2 millones.
Unsere Provinz ist dazu verdammt, mit einer Zellulosefabrik zu leben, die gut 2 Millionen Tonnen Zellulose im Jahr produzieren wird. Das ist ungerecht. Sie haben sehr gute Arbeit darin geleistet, die Leute zu überreden. Viele haben ihnen geglaubt und befürworten die Fabrik.
Umweltaktivisten wie Virginia Perez kritisieren die Papierproduktion, die neben Holz vor allem große Mengen an Wasser benötigt, in Chile ein rares Gut. Unsere Autorin Sophia Boddenberg hat die Proteste rund um ein chilenisches Unternehmen begleitet, das gerade zum zweitgrößten Zellstoffproduzenten der Welt aufsteigt.
Mit Trommeln und Trillerpfeifen machen tausende Leute Lärm für sauberes, bezahlbares Wasser. Jedes Jahr im April steigt in Chile dieser Marcha por el Agua. Organisiert wird er von der Bewegung für das Wasser und die Territorien. Mit dabei ist auch Carolina Lagos, 48 Jahre, Agrarökonomin. Sie kritisiert wie die anderen, dass Chile das einzige Land der Welt ist, in dem Wasserressourcen und Wassermanagement fast vollständig privatisiert sind. So bestimmen Konzerne über das lebenswichtige Gut. Vor allem die Forstindustrie gilt als Verursacher von Wasserkonflikten in Chile.
Tenemos cosas tan increíbles como por ejemplo en Chile, la zona.
In Chile passieren so unglaubliche Dinge. In Regionen, wo die Forstindustrie ist, fehlt es an Wasser. Die Hälfte der Gemeinden muss mit Tankwagen versorgt werden, damit die Leute trinken und sich waschen können. Aber für die Landwirtschaft oder Tierhaltung reicht das Wasser nicht mehr, obwohl es dort bis zu 2500 Millimeter im Jahr regnet. Schuld sind die Bäume der Forstindustrie. Sie verbrauchen so viel Wasser, dass sie die Grundwasserbestände aufbrauchen. Das Hauptziel der Forstindustrie in Chile ist die Produktion von Zellulose. Die Zellulosefabriken verursachen viele Probleme für die Gemeinden und das Ökosystem.
A los, qué sé yo, ecosistemas que están alrededor.
Eine dieser Gemeinden, in denen die Forstindustrie sitzt, ist die Comuna de Arauco, etwa 500 Kilometer südlich von Chiles Hauptstadt Santiago. Hier befindet sich die größte Zellulosefabrik Chiles, die Planta Horcones. Sie gehört dem Unternehmen Celulosa Arauco y Constitución, das viele schlicht Arauco nennen. Ein Name, der in der Papierbranche immer wichtiger wird. Denn Arauco will zum zweitgrößten Zelluloseproduzenten der Welt aufsteigen. Der Konzern hat schon Fabriken in Uruguay, Brasilien, Argentinien, den USA und Kanada. Aber die größte Investition der eigenen Geschichte fließt nun mit 2 Millionen US-Dollar hier in die chilenische Provinz. Die hiesige Fabrik soll massiv ausgebaut werden, was Umweltaktivisten wie Virginia Perez auf den Plan ruft. Die 57-Jährige hat braune Haare, trägt eine Brille und ist Mitglied des Stadtrats. Mit ihrem grauen Geländewagen fährt sie mit mir in Richtung der Zellulosefabrik.
Vamos a condenar a nuestra provincia a vivir con una planta que va a fabricar 2 millones.
Unsere Provinz ist dazu verdammt, mit einer Zellulosefabrik zu leben, die gut 2 Millionen Tonnen Zellulose im Jahr produzieren wird. Das ist ungerecht. Sie haben sehr gute Arbeit darin geleistet, die Leute zu überreden. Viele haben ihnen geglaubt und befürworten die Fabrik.
Dem Unternehmen Arauco zufolge soll der Fabrikausbau 5000 Arbeitsplätze während der Bauzeit bis 2021 schaffen und danach 1000 feste Arbeitsplätze, um damit zur Entwicklung der Gemeinde beizutragen.
Sie schreiben Stellen aus und dann bringen sie ihre eigenen Leute von außerhalb mit. Der Beitrag zur Gemeinde ist gleich null. Die Sicherheitskräfte und die Plantagenarbeiter sind unsere Leute. Aber alle Fachkräfte kommen von außerhalb.
Perez fährt vorbei an Kiefern mit sattgrünen Nadeln, soweit das Auge reicht. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man glauben, es sei ein Wald. Aber in Wirklichkeit sind es Forstplantagen.
Hier sieht man, dass unter den Kiefern nichts wächst. Unter den Kiefern sterben alle Pflanzen, weil sie kein Sonnenlicht abbekommen und weil die Kiefern so viel Wasser verbrauchen, dass die anderen Pflanzen nicht wachsen können.
Fast 3 Millionen Hektar sind in Chile mit Kiefern und Eukalyptus bepflanzt. Beide sind keine einheimischen Pflanzen, aber lukrativ für die Holz- und Zelluloseindustrie, weil sie besonders schnell wachsen. Für die Monokulturplantagen mussten Naturwälder und artenreiche Ökosysteme weichen. Um das Holz zu Zellulose zu verarbeiten, wird viel Wasser und Energie verbraucht. Zahlreiche Chemikalien kommen zum Einsatz. Schadstoffe wie Stickstoff und Schwefel werden freigesetzt und belasten die Luft. Und im Abwasser der Zelluloseindustrie landen organische Kohlenstoffverbindungen, die nur schwer abbaubar sind. Umweltschützerin Perez stoppt das Auto an einer Absperrung der Fabrik. Dahinter befinden sich mehrere riesige Kessel, aus denen Dampf in die Luft steigt. Es riecht nach faulen Eiern. Offensichtlich Schwefel.
Hier werden alle flüssigen Abfälle von der Zellulosefabrik verarbeitet. Ich habe mich schon an den Gestank gewöhnt, aber er ist ekelhaft. Diese Kessel sind schon sehr alt und wir fordern, dass sie ausgetauscht werden. Aber wir haben lediglich erreicht, dass sie die Deckel austauschen. Der Gestank hat Auswirkungen auf die Gesundheit. Er richtet einen emotionalen, psychologischen und körperlichen Schaden an, wie Bauchschmerzen, Lungenprobleme und Augenirritationen.
Die Zellulosefabrik von Arauco befindet sich direkt neben dem Strand. Hier parkt Perez. Sie will sich einen Kanal genauer ansehen, der Abwässer von der Fabrik ins Meer leitet. Dem Unternehmen Arauco zufolge wird das Wasser zuerst in einer Kläranlage gereinigt und dann in den Pazifik abgeleitet. Perez glaubt das nicht. Arauco hat schon häufiger Schlagzeilen gemacht, weil es mit Schadstoffen belastetes Abwasser ins Meer oder in Flüsse geleitet hat. 2004 zum Beispiel starben deshalb tausende Schwäne im Rio Cruces nahe der Stadt Valdivia. Hier in der Comuna de Arauco fallen die dunklen Wolken aus der Zellulosefabrik ins Auge. Sie stören das idyllische Bild des kilometerlangen Sandstrandes. Spaziergänger und Angler kommen gelegentlich vorbei. Einer von ihnen ist José Núñez. Er trägt eine Kappe und eine Brille.
Realmente la contaminación es complicado para todos nosotros.
Die Verschmutzung ist ein Problem für uns. Sie hat Auswirkungen auf die Fische. Das Wasser und die Böden sind verschmutzt. Seit ich ein Kind bin, komme ich hierher zum Angeln. Bis in die 70er Jahre gab es hier noch jede Menge Fische. Aber wegen der Verschmutzung durch die Fabrik gibt es jetzt kaum noch Fische.
Virginia Perez fordert deshalb, dass das Unternehmen Arauco mehr Maßnahmen für den Umweltschutz ergreifen soll. Sie ist von Beruf Kindergärtnerin und erhofft sich eine bessere Zukunft für die Kinder, die sie betreut.
Die Zahl von Kindern mit Lerndefiziten und Verhaltensstörungen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Warum? Wir leben zwischen Meer und Wald in einer Umgebung, die äußerlich sauber wirkt. Aber tatsächlich ist alles verseucht. Das führt zu Verzweiflung bei den Bewohnern. Sie haben schon lange die Hoffnung auf eine bessere Lebensqualität verloren. Die Sichtweise des Unternehmens ist rein wirtschaftlich. Es geht darum, mehr Zellulose zu produzieren. Alles, was hier produziert wird, wird exportiert. Wir sehen es dann später als fertiges Papier wieder.
Zahlen des Verbands Deutscher Papierfabriken zufolge hat sich der weltweite Papierverbrauch in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt. Weit vorne im Pro-Kopf-Verbrauch liegen die Deutschen. Und der Großteil des in deutschen Papierfabriken eingesetzten Zellstoffs wird importiert. Hauptsächlich aus südamerikanischen Ländern wie Brasilien, Chile und Uruguay. Und wofür das alles? Mehr als die Hälfte des weltweit produzierten Papiers wird für Verpackungen genutzt. Nutznießer dieser steigenden Nachfrage ist die Zelluloseindustrie Chiles. Ihr Ursprung liegt in der Militärdiktatur von Augusto Pinochet. Er verabschiedete 1974 das Dekret 701, das durch staatliche Subventionen den Forstunternehmen die massive Anpflanzung von Kiefern und Eukalyptus ermöglichte. So wurden in den 80er und 90er Jahren ein Drittel der Naturwälder in Plantagen umgewandelt. Besonders stark betroffen von der Expansion der Forstplantagen sind die Mapuche, das größte indigene Volk Chiles. Sie wurden von ihren Ländereien vertrieben, die jetzt den Forstunternehmen gehören. Etwa 150 Kilometer südlich von der Zellulosefabrik von Arauco in der Comuna de Tirúa hat eine Mapuche-Gemeinde ein 300 Hektar großes Grundstück besetzt, das sie einst bewohnten und das jetzt dem Forstunternehmen CMPC, auch bekannt als Mininco, gehört. Es ist nach Arauco das zweitgrößte Forstunternehmen in Chile. Hortensia Curín Aninir ist Präsidentin der Mapuche-Gemeinde Ignacio Curín Carril.
Wir wollen dieses Land, um Tiere zu halten und Obst und Gemüse anzubauen. Wir wollen, dass der Staat uns dieses Land zurückgibt, weil es uns gehört. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und lebe in Armut. Wir sind 11 Geschwister. Alles, was wir hier erleiden, hat das Unternehmen verursacht. Deshalb wollen wir einen Schadensersatz vom Unternehmen. Wir haben kein Wasser, die Luft ist verschmutzt und die Leute sind krank wegen der Pestizide.
Aninir erklärt, dass ihre Gemeinde während der Militärdiktatur vertrieben wurde und auf einem kleinen Stück Land zusammengepfercht leben muss. Der Platz reicht nicht aus, um Obst und Gemüse für die Selbstversorgung anzubauen. Seit 15 Jahren fordern sie die Rückgabe ihres Landes. Aber da weder die Regierung noch das Unternehmen reagiert haben, besetzen sie jetzt das Grundstück.
Durch die Pestizide ist hier alles abgestorben. Früher war dieses Land fruchtbar. Hier wuchsen Heilpflanzen, Obst, Gemüse. Aber sie haben alles zerstört. Wir wollen, dass diese Kiefern verschwinden. Wir wollen hier wieder anpflanzen.
Für eine vollständige Landrückgabe aller Mapuche-Ländereien kämpft Jaime Wenchuyan. Er ist 40 Jahre alt und lebt in der Gemeinde Temucuicui.
Der Staat hat eine Politik des Genozids in unserem Territorium verfolgt. Sie haben die gesamte Flora und Fauna zerstört, um Kiefern und Eukalyptus anzupflanzen.
Wenchuyan und weitere Bewohner der Gemeinde Temucuicui waren schon mehrfach im Gefängnis, verhaftet unter dem Vorwand des chilenischen Antiterrorgesetzes, das von internationalen Menschenrechtsorganisationen kritisiert wird. Der Kampf um Land wird auch mit Waffen ausgetragen. Im November 2018 erschoss ein Polizist den 24-jährigen Mapuche Camilo Catrillanca in der Gemeinde Temucuicui.
Die Verfolgung unseres Volkes durch den Staat hat nicht aufgehört. Wir fordern unsere Rechte auf Land und politische Rechte ein. Die Antwort des Staates ist die Militarisierung dieser Region. Seit 2012 haben wir hier einen Militärstützpunkt nebenan, ausgerechnet dort, wo die Gemeinden protestieren.
Die Zellulosekonzerne Arauco y Constitución und CMPC werben auf ihren Internetseiten damit, dass sie hervorragende Beziehungen zu den Gemeinden pflegen und nachhaltige Forstwirtschaft betreiben. Beide sind mit dem Forest Stewardship Council, kurz FSC, ausgezeichnet, ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltigere Waldwirtschaft. Mauricio Leiva ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit im Unternehmen Arauco.
Wir wollten uns mit dem FSC-Zertifikat auszeichnen lassen, weil die Prinzipien mit der Nachhaltigkeitslinie unseres Unternehmens übereinstimmen. Während des Zertifizierungsprozesses von 2010 bis 2013 haben wir verschiedene Foren veranstaltet und Arbeiter, Nachbarn und Mapuche-Gemeinden eingeladen, um Ideen auszutauschen.
Mauricio Leiva meint außerdem, dass die Forstplantagen von Arauco einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das sieht Lucio Cuenca anders. Er ist Direktor des Lateinamerikanischen Observatoriums für Umweltkonflikte, eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Santiago. Die Forstindustrie in Chile hat für ihn nichts mit Klimaschutz zu tun.
No se puede permitir.
Wir können nicht erlauben, dass wegen wirtschaftlicher Interessen komplette Ökosysteme zerstört werden. Es ist doch so, die Unternehmen wollen, dass ihre Forstplantagen anerkannt werden, weil sie Kohlendioxid aufnehmen. Und wenn Arauco jetzt durch den Fabrikausbau aus Biomasse Strom erzeugen will, soll das auch die CO2-Bilanz verbessern. Viele Zellulosefabriken von Arauco sind deshalb zertifiziert worden. Aber in Wirklichkeit ist der Beitrag minimal. Und sie wollen so Subventionen erhalten, um ihre eigenen Produktionskosten zu senken.
Auch Umweltaktivistin Virginia Pérez hält nichts von den Zertifikaten der Nichtregierungsorganisation FSC, die ihren Sitz in Bonn hat und mit nachhaltiger Waldnutzung wirbt.
Ich vertraue FSC nicht. Dahinter stehen leider viele wirtschaftliche Interessen. Wir haben zum Beispiel gefordert, dass die Plantagen nicht weniger als 30 Meter von den Gewässern entfernt gepflanzt werden dürfen. Nichts ist passiert. FSC zertifiziert, dass die Lebensqualität und die Biodiversität beschützt werden. Aber unsere Gewässer sind verschmutzt. Hier sehen wir einen Kanal, der Abwasser ins Meer leitet.
Das war Sophia Boddenberg aus der Comuna de Arauco, einem künstlich aufgeforsteten Gebiet, in dem sich die Bewohner gegen eine der größten Zellulosefabriken Chiles auflehnen. Fast jeder zweite industriell gefällte Baum weltweit wird zu Papier verarbeitet. Wie viel Papier allein die Bundesregierung, die Ministerien und ihre nachgelagerten Behörden jährlich verbrauchen, hat kürzlich ein FDP-Abgeordneter ausgerechnet. Als Drucker Papierpakete fein säuberlich übereinander ergäbe sich ein Stapel von fast 190 Kilometern. Das ist die Strecke zwischen Leipzig und Berlin. Vorbildlicher und vor allem fortschrittlich, wenn es um Papierverbrauch geht, geben sich dagegen die Esten. Sie setzen auf die Digitalisierung des öffentlichen Lebens. Seit 2000 arbeitet die Regierung komplett papierlos. Estland, das nördlichste baltische Land mit gerade mal 1,3 Millionen Einwohnern, will damit jedoch nicht nur Papier sparen, sondern sich als digitaler Vorreiter in Europa einen Namen machen. Was mal mehr, mal weniger klappt, wie unser Korrespondent Carsten Schmiester aus Tallinn berichtet.
Die Begeisterung der Esten für alles Digitale, auch ihr im Vergleich zu uns unbesorgter Umgang damit, hat eine einfache Erklärung. Und die heißt Tigrihype, Tigersprung zu Deutsch. Damit haben sie sich aus der dunklen Ära der, wie sie es sagen, sowjetischen Besatzung nicht nur in die moderne Gegenwart, sondern eigentlich gleich in die Zukunft katapultiert. Tigrihype steht für ein 1997 aufgelegtes, ehrgeiziges Programm. Erst zur Digitalisierung der Schulen und im weiteren Sinn zum Wandel des kleinen Staates von einer Kommunikationswüste in eine digitale Ökonomie und Demokratie. Mit einem in der Verfassung verankerten Recht auf kostenlosen Internetzugang, einer beispiellos vernetzten Politik und Verwaltung und einer eigenen Informationssystembehörde im 7. Stock eines eher schmucklosen Hochhauses am Rand der Tallinner Innenstadt. Dort arbeitet Markus Arm. Alle Bürger haben einen digitalen Personalausweis mit Chip und Pins und der Staat bietet ihnen so um die 1500 digitale Dienstleistungen an. Man geht also nicht mehr zur Behörde, sondern ins Internet, um Anträge zu stellen, die Steuererklärung zu machen oder was auch immer. Das ist praktisch, geht schnell, spart Zeit und Geld. Aber die Esten geben auch sehr viele, sehr private Daten ins System, selbst Arztberichte und Rezepte. Sie sind für den Staat gläserne Bürger und fühlen sich dennoch sicher, sagt Arm.
I can go to the webpage and check who has looked my data.
Ich kann online nachprüfen, wer sich wo meine Daten angeschaut hat. Und wenn das ohne Grund passiert ist, dann wird der oder diejenige sofort entlassen. Das genügt Privat- und auch Geschäftsleuten offenbar als Garantie. Das Risiko gilt als gering im Gegensatz zum Nutzen. Es dauert nur Minuten, um ein Unternehmen online zu gründen. Oft sind es Startups wie Click and Grow aus Tallinn. Seit 9 Jahren verkauft Gründer Matthias Lepp Fertigsets zum Ziehen von Kräutern, Tee, Früchten oder Salaten in der eigenen Wohnung. Das Geheimnis: eine spezielle Erde, die Wasser besser speichert, den pH-Wert und die Nährstoffzufuhr reguliert. Diese Pflanzen wachsen überall, sagt er, aber Unternehmen wie seins tun das am besten hier in Estland. Wir haben ein gutes Image, Hightech eben. Vor allem für Europäer und Amerikaner sind wir eine Art Bindeglied zwischen Natur und Technologie. Dieses Image war aber vor noch gar nicht so langer Zeit in akuter Gefahr, genauer im Herbst 2017. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich gerade zum Digitalgipfel in Tallinn getroffen und das kleine Land als großes Vorbild bewundert. Da mussten plötzlich die Personalausweise von etwa 800.000 der rund 1,3 Millionen Esten gesperrt werden. Grund: eine Sicherheitslücke im Mikrochip. Peinlich für Estland, das eben noch Europas digitales Vorzeigeland war und plötzlich ein riesiges Sicherheitsproblem hatte. So riesig, dass Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid sogar den Nationalen Sicherheitsrat einberufen musste. Dort wurde die Sperrung der betroffenen Karten beschlossen und als neue Strategie Schadensbegrenzung. Wir sind weltweit wirklich die Einzigen, die eine digitale Gesellschaft haben, einen von E-Dienstleistungen abhängigen Staat. Bildlich gesprochen stehen wir in der ersten Reihe. Deshalb können uns solche Sachen passieren und anderen Ländern nicht. Wir haben diese Krise aber ziemlich gut bewältigt. Wie man es nimmt. Die Verwaltung lief auf einmal nicht mehr rund. Die Mitarbeiter mussten auf klassische Krankenakten, auf Post- und Kurierdienste zurückgreifen. Menschen mussten wieder aufs Amt gehen und da stundenlang warten, selbst für das Update ihrer gesperrten Karte. Ein digitaler GAU, auch wenn die Präsidentin versuchte, das Beste draus zu machen. Für den Moment ist die Gefahr wohl beseitigt und die Erneuerung der Kartenzertifikate geht zügig voran, aber das Risiko ist ja niemals null, wie wenn wir mit dem Auto fahren. Wir nutzen digitale Geräte, surfen im Netz, auch ohne ID-Karte. Damit gehen wir Risiken ein. Wir Esten haben jetzt eine Lehrstunde erhalten und wissen, wie wir die Verwaltung eines E-Staates künftig besser schützen. Inzwischen sind die potenziellen Datenlecks wieder gestopft und Estland ist in die Zukunft zurückgekehrt. Professor Thomas Holstein ist Computerexperte. Er arbeitet in Frankfurt und an der Technischen Universität Tallinn. Er kennt also beide Seiten: die Hightech-gläubigen Esten und die eher skeptischen Deutschen. Datenschutz ist auch für ihn ein großes Thema, aber eher, wenn es um unsichere Handys geht oder soziale Medien.
Während in Deutschland immer alle von Big Data sprechen, wird in Estland setzt man auf Distributed Data. Die Daten sind also verteilt gespeichert. Ja, durch diese Authentifizierung kann nicht der Finanzbeamte auf meine Gesundheitsdaten zugreifen. Und selbst wenn irgendeine Datenbank geknackt wird, da die ja nur einen bestimmten Teilbereich beinhaltet, ist das Risiko ganz einfach minimiert.
Nicht eliminiert, also nicht ausgeschaltet. Offenbar aber so gering, dass Holstein dieses kleine digitale Estland als großes Vorbild sieht, auch für Deutschland.
Carsten Schmiester über die digital fortschrittlichen Esten, deren Recht auf Internet sogar in der Verfassung verankert ist. Das war die Weltzeit für heute. Ich bin Tina Hüttel und wenn Sie Lust haben, hören Sie bald wieder zu. Unser kommender Podcast blickt genau ans andere Ende der Welt, nach Australien, zu Kohlebergbau, Klimaschützer und Korallenriffs. Bis bald.